Die Deutschlandfunk Denkfabrik.
Deutschlandfunk. Das Feature.
Mit Wolfgang Schiller. Im zweiten Teil unserer Archivreihe 70 Jahre Grundgesetz geht es um die Wiederbewaffnung der Bundesrepublik. Das Grundgesetz von 1949 sah weder eine Wehrpflicht noch die Aufstellung von Streitkräften vor. Nur das Recht auf Kriegsdienstverweigerung gab es. Eine breite Mehrheit der Bevölkerung lehnte die Wiederbewaffnung ab. Auch Bundeskanzler Adenauer erklärte öffentlich, er sei gegen die Wiederaufrüstung. Hinter den Kulissen allerdings versuchte Adenauer, die Stimmung zu drehen. Als Plattform diente ihm die sogenannte Arbeitsgemeinschaft demokratischer Kreise. 1993 hat Stefan Stosch ihre Geschichte erzählt, in seinem Feature »Die Adenauer-Legion – Rüstungspsychologie und Demokratiedefizite«.
Konrad Adenauer, dessen Stellvertreter im Parteivorsitz ich ja 1956 wurde, hat ja nie danach gefragt, was eigentlich die Bevölkerung draußen meint und was sie will. Er hat das getan, was er für richtig hielt. Er hat die Weichen gestellt für die Westbindung der Bundesrepublik Deutschland. Er hat die Weiche gestellt für die Verteidigungsfähigkeit Deutschlands, für die Aussöhnung mit der Welt, insonderheit mit der westlichen Welt. All das hat im Grunde Konrad Adenauer entschieden, ohne die Meinung der Bevölkerung zu befragen. Hätte er sie damals befragt, dann hätten wir keinerlei Bundeswehr, keine Sicherheit, keinen Beitritt zur NATO, keine europäische Entwicklung, weil die Stimmung in der Bevölkerung noch sehr stark von dem ohne uns geprägt war. Adenauer hat also entschieden, das ist die Richtung, die wir einschlagen. Dafür hatte er seine eigenen politischen Führungsgremien immer auf seine Seite gebracht, auch den Deutschen Bundestag in der Fraktion der CDU und CSU, aber nicht die Bevölkerung. Und da war es notwendig, danach, wenn die Entscheidung getroffen war, der Bevölkerung zu sagen, warum eigentlich die Entscheidung so fallen musste und nicht anders.
So beschreibt der ehemalige Verteidigungsminister und Bundestagspräsident Kai-Uwe von Hassel die Funktion einer Organisation, deren Name heute vergessen ist. Arbeitsgemeinschaft demokratischer Kreise, kurz ADK. Im Rückblick taufte sich die ADK pathetisch Adenauer-Legion. Viel Wehmut schwang in diesem selbstverliehenen Ehrentitel mit. Verdient hatte ihn sich die ADK. Land auf, Land ab. Mit Tausenden von Mitarbeitern war der zivile Hilfstrupp für die CDU unterwegs.
Doch seltsam. Als die ADK im Dezember 1951 in Königswinter bei Bonn gegründet wurde, erfuhr die Bevölkerung nichts von der Verbindung zur CDU. Eine angeblich unabhängige Privatorganisation erblickte das Licht der Ära Adenauer. Die ADK verfolgte offiziell ein geradezu vorbildliches Ziel in einem Staat, der demokratische Spielregeln erst noch erlernen wollte. Im Programm der Arbeitsgemeinschaft demokratischer Kreise steht, sie wolle mithelfen,
die Demokratie im Volksbewusstsein zu verankern, das Volk zu politischer Mitarbeit und Verantwortung heranzuziehen und damit den verfassungsmäßigen demokratischen Einrichtungen eine tragfähige Grundlage zu schaffen.
Die Wirklichkeit sah anders aus. Nicht zufällig kam das Ende der ADK, als 1966 die Große Koalition gebildet wurde.
Ich weiß, dass vor allen Dingen Helmut Schmidt sagte, wir haben so viel Ärger gehabt und so viel Schaden gehabt durch die ADK, die wird jetzt aufgegeben. Und bei der schwierigen Lage der Gründung einer großen Koalition, wo man auch auf den Partner hören muss, der Partner waren die Sozialdemokraten, ist es dann dazu gekommen, dass Kiesinger gesagt hat, gut, dann werden wir die ADK auflösen. Ich habe das persönlich für falsch gehalten, aber ich begreife die Argumente der SPD.
Was war das für eine ominöse Organisation, die 25 Jahre lang in der politischen Landschaft der Bundesrepublik beheimatet war, die von der Regierung heiß geliebt und von der Opposition kalt abserviert wurde? Die Geschichte der Arbeitsgemeinschaft demokratischer Kreise ist nicht nur um ihrer selbst willen erzählenswert. Dass eine Organisation wie die ADK möglich war, verrät viel darüber, wie weit, besser wie wenig, die demokratische Kultur in der Ära Adenauer entwickelt war. Während alle Welt aufgeregt in der Vergangenheit der DDR gräbt, erhält das Beispiel ADK düstere Winkel im Keller der bundesdeutschen Geschichte. An ihrem Beispiel wird verständlich, warum die Erfolgsstory der Ära Adenauer für viele ein Trauerspiel in Sachen demokratischer Neubeginn war. Man ahnt, warum der andere deutsche Staat, die DDR, für nicht die schlechtesten Deutschen zu einem, wenn auch illusionären, Fluchtpunkt von Sehnsüchten und Hoffnungen werden konnte.
Schon das Bild vom entscheidungsmächtigen Kanzler, das der CDU-Politiker von Hassel zeichnet, lässt sich ganz anders darstellen. Die Publizistin Marion Gräfin Dönhoff hat Adenauers Machtbewusstsein so kennengelernt.
Kanzlerdemokratie war ein Begriff, mit dem man ein bisschen abwerten wollte, das, was der Kanzler tat, nämlich, dass er alles an sich riss, sein Herrschaftswissen anhäufte und niemand anderen dran ließ. Zwar musste er natürlich machen, was die Alliierten wollten, aber das konnte er ein bisschen transformieren, konnte denen auch ein bisschen suggerieren, was er wollte. Also er war wirklich dadurch der Macher. An sich wurde überhaupt niemand eine Rolle zugebilligt, am allerwenigsten der Presse natürlich. Die war höchst lästig und wurde nach Möglichkeit nicht informiert. Er machte ja auch nie Pressekonferenzen aus diesem Grunde. Und auch die Minister erfuhren eigentlich nur so viel, wie er für gut hielt. Geheimdiplomatie, er war natürlich, das muss man auch nicht vergessen, er war ja aus dem vorigen Jahrhundert natürlich. Wie er geboren wurde, war Bismarck auf der Höhe seiner Macht. Also seine Maßstäbe, Geheimdiplomatie, man muss wissen, wohin man will, aber dem Volk möglichst, den unmündigen Kindern möglichst wenig erzählen. Das war so eigentlich die Umwelt, die er verbreitete.
In dieser Kanzlerdemokratie war die ADK nicht angetreten, um die politische Kultur zu fördern. Sie hatte einen anderen, geheim gehaltenen Auftrag. Er lautete psychologische Wiederaufrüstung. Kai-Uwe von Hassel.
Die ADK setzte bei dem Thema Beginn der Verteidigungsanstrengung, Aufbau der Bundeswehr bei uns sofort ein. Wir hatten ja seit 1952 das Amt für Sicherheitsfragen, das D.O. Blank, der dann später, als es umgewandelt wurde ins Verteidigungsministerium, der erste Verteidigungsminister wurde. Und schon zu dieser Zeit war ein enger Kontakt mit dem Amte Blank. Von da an, von dem eigentlichen Anfang, ist das Ganze zu sehen, dass also diese Kooperation bereits damals, bevor der erste Soldat eingezogen wurde, begann. Vorbereitung, was ist das Ganze, wie sieht das aus, was wird das werden, Berufsheer, freiwilliges Heer oder Wehrpflicht, das alles ist vom ersten Augenblick an durch die ADK im Einzelnen dann behandelt worden. Wir hatten dann zum Teil auch von uns aus Offiziere, die dort als Redner auch mit auftraten. Die Wechselwirkung zwischen uns, Verteidigung und ADK zum Thema Sicherheit war sehr eng.
Die ADK musste eine schwierige Aufgabe lösen. Sie sollte werben für eine Armee, die die Mehrheit der Bundesdeutschen nicht wollte. Überall grassierte die Angst vor dem gerade bezwungenen deutschen Militarismus. Jeder spürte auf irgendeine Art die Folgen des Krieges. Im deutschen Militarismus sah man eine Gefahr für die Demokratie. Und wenn man die Schuld der Deutschen am Zweiten Weltkrieg akzeptierte, musste man da nicht gegen eine neue Armee stimmen? Bis in die Regierungsparteien hinein gab es Widerspruch gegen eine mögliche Aufrüstung. Einer der prominentesten Gegner war Jakob Kaiser, Bundesminister für gesamtdeutsche Fragen. Er erkannte, dass Wiedervereinigung und Wiederbewaffnung unvereinbar sein würden.
Der Kanzler wollte es so. Unbeirrt steuerte er in Verhandlungen mit Europäern und Amerikanern auf eine wie auch immer geartete Armee zu. In einem geheimen Memorandum hatte er den westlichen Alliierten bereits 1950 einen deutschen Verteidigungsbeitrag angeboten. Der Vertrag über eine europäische Verteidigungsgemeinschaft stand Ende 1951, zum Zeitpunkt der ADK-Gründung, kurz vor seiner Unterzeichnung. Adenauer spielte die deutschen Soldaten dabei geschickt als Trumpfkarte. Als Gegenleistung beanspruchte er die Souveränität der Bundesrepublik. Er war bereit, die Wiedervereinigung für dieses Ziel zu opfern.
Das Problem war bloß, wie sollte der Kanzler sein Volk dazu bringen, Gefolgschaft zu leisten? Schon gegenüber seinem ersten Regierungssprecher Heinrich Böcks soll Adenauer einen Stoßseufzer nach einem demokratischen Goebbels ausgestoßen haben. Im März 1951 war der Spezialist für CDU-Propaganda zur Stelle, Otto Lenz, Staatssekretär im Bundeskanzleramt. Der ebenso umstrittene wie umtriebige Rechtsanwalt aus Berlin brachte Schwung in die dahinsiechende Öffentlichkeitsarbeit der Regierung. Er wurde zum Ziehvater der ADK.
Lenz erkannte durch das mit ihm befreundete Ehepaar Elisabeth Nölle und Erich Neumann den Wert der Demoskopie, zu einem Zeitpunkt, als viele noch gar nicht wussten, was sich hinter diesem Begriff überhaupt verbarg. Elisabeth Nölle, die Begründerin des Allensbacher Instituts für Demoskopie, hatte schon 1940 in ihrer Doktorarbeit über Meinungsbefragungen in den USA geschlussfolgert, wie die Demoskopie in Deutschland genutzt werden könnte.
Die durch die Massenbefragung einmal eröffnete Aussicht, in die Gedanken, Gewohnheiten und Stimmungen einer beliebig großen anonymen Menge Menschen einzudringen, erscheint in unserem Zeitalter des Zusammenschlusses der Menschen zu Volkskörpern als ein so echter Gewinn, dass es fast wie eine Verpflichtung scheint, auch unter deutschen Verhältnissen den Gedanken der Massenbefragung in irgendeiner Form auszuwerten. Dass das unter ganz anderen Vorzeichen als in den Vereinigten Staaten zu geschehen hätte, ergibt sich aus der deutschen Auffassung vom Wesen der öffentlichen Meinung, nach der in den Worten des Reichsministers Dr. Goebbels die öffentliche Meinung zum größten Teil das Ergebnis einer willensmäßigen Beeinflussung ist.
Die Pläne des Staatssekretärs Lenz gingen noch weiter. Adenauer fühlte sich bei seinem machthungrigen Staatssekretär vermutlich mehr an einen demokratischen Goebbels erinnert, als ihm lieb sein konnte.
Norbert Frey vom Münchner Institut für Zeitgeschichte beschreibt die Pläne von Lenz so.
Eine Unzahl von Arbeitsgemeinschaften und Informationsgesellschaften sind gegründet worden in seiner Zeit. Eine der wichtigen Organisationen von Lenz war natürlich die Arbeitsgemeinschaft demokratischer Kreise, aber auch die Mobilwerbung, in der sozusagen über Land, auch in der Provinz, die Regierungspolitik dann dargestellt worden ist. Und er wollte ein Informationsministerium gründen. Und das war natürlich eine Sache, die man noch nicht einmal ein Jahrzehnt nach Goebbels kaum überhaupt überlegen konnte, ohne dass dann natürlich die neue demokratische Presse, wie ich sagen würde, zu Recht die Alarmsirenen hat heulen hören und den Verdacht gesehen hat, dass hier etwas entstehen könnte, was auch nur entfernt vergleichbar wäre mit dem Versuch einer propagandistischen, systematischen Steuerung der Presse durch die Regierung.
Auch die ADK hätte in das als Überministerium verschriene Projekt eingebaut werden sollen. So aber erschien sie in der Öffentlichkeit als unabhängige Privatorganisation. Hinter den Kulissen jedoch wurde die ADK nicht nur von Staatssekretär Lenz und dann von dessen Nachfolger Hans Globke, dem Kommentator der Nürnberger Rassengesetze von 1935, dirigiert,
sondern auch mit Steuergeld finanziert. Für solche Zwecke existierte im Bundeskanzleramt ein geheimer Fonds, der schon in den 50er Jahren als Titel 300 berüchtigt war. Der Vorteil des Geheimfonds? Er unterlag keiner parlamentarischen Kontrolle. Marion Gräfin Dönhoff.
Es gab einen Titel 300. Der war geheimnisvoll. Man wusste nicht genau, wie hoch ist er dotiert. Und man wusste auch nicht genau, wer empfängt daraus was. Ein Geheimfonds. Ein bisschen wie in der Geschichte der Reptilienfonds zu Bismarcks Zeiten war. Und aus denen konnte also Herr Lenz Aufwendungen bezahlen. Das war wirklich ein Geheimfonds, der auch für andere Sachen da war, über die keine Rechenschaft im Haushalt gelegt werden musste.
Bis zu 13 Millionen Mark sprudelten jährlich insgesamt aus der geheimen Quelle. Vergeblich fragte die Opposition im Bundestag immer wieder an, für wen das Geld bestimmt sei. Der Verdacht, es werde zur unsauberen Parteienfinanzierung verwendet, schwebte stets in der Luft und war wohl begründet.
Zuständig für den Geheimfonds war das Bundespresseamt, damals eine Unterbehörde im Kanzleramt. Stellvertretender Leiter im Presseamt war Werner Krüger. Er zog im Amt die organisatorischen Fäden.
In den ersten Jahren, insbesondere Anfang der 50er Jahre, war ich im Grunde genommen mitentscheidend für das Entstehen und den Fortbestand der ADK aus folgendem Grunde. Herr Lenz sagte mir, ich baue da einen Arbeitskreis für Information auf, der soll aber bewusst mit dem Presseamt nichts zu tun haben. Es dauert aber gar nicht lange. Dann kam der Herr Dr. Lenz und sagte, Herr Krüger, mir und der ADK geht das Geld aus, Sie müssen was tun. Zunächst gab es Objektverträge, beispielsweise, Sie führen 150 Veranstaltungen in der Bundesrepublik über die Frage deutscher Verteidigungsbeitrag ja oder nein durch. Pro Veranstaltung kriegen Sie einen Zuschuss von 1.000 Mark. Damit müssen Sie die Reisen, die Kosten, Saalmiete und so weiter entweder ganz oder teilfinanzieren, Redner, Honorarzahlen und sowas. Und dafür für diese 150 Veranstaltungen gibt, ich weiß nicht, ob das damals 150 Veranstaltungen, 150.000 Mark waren, als Beispiel. Dafür kriegen Sie 150.000 Mark. Und nach einiger Zeit ist es aber, ja, die Zentrale muss ja auch leben. Der Herr Jahn muss ein Gehalt haben und seine Mitarbeiter müssen ein Gehalt haben und die Autos müssen ran und die Büroeinrichtungen müssen ran und die Kassiererin und der Geschäftsführer und Referenten und so eine Art Braintrust muss ran und eine Zeitschrift muss rausgegeben werden. Was soll das alles bezahlen? Und dann fing das dicke Ende an. Ja, dann mussten wir also einen Generalvertrag mit der ADK machen. Und der stockte sich natürlich immer mehr auf. Und wenn ich das recht im Kopf habe, lag das dann nachher so bei etwa 2 Millionen im Jahr.
2 Millionen Mark. Eine für die 50er Jahre beträchtliche Summe. Wofür? Wie sah die Arbeit der ADK in der Praxis aus? Nach 12 Jahren Nationalsozialismus verbot sich platte Propaganda. Vor Parteiwerbung hätten die Bundesbürger Reis ausgenommen.
Doch Staatssekretär Lenz hatte bereits 1950 ein Propagandakonzept auf seinem Schreibtisch vorgefunden, das die Skepsis der Bundesbürger in Rechnung stellte. Der Autor der Arbeit, Hans-Edgar Jahn, der Chef der ADK werden sollte und später für die CDU in den Bundestag und das Europäische Parlament wechselte. Jahn schlug in seinem Konzept vor, den sogenannten vorpolitischen Raum zu bearbeiten. Gemeint waren damit Vereine und Verbände, die privaten Nischen, in die sich die Westdeutschen nach 1945 geflüchtet hatten. Jahn erläuterte, dass das Gespräch, die, wie es hieß, direkte Menschenansprache, die richtige Form sei, um an die Menschen heranzukommen.
Heißhunger auf Informationen, die von scheinbar unabhängigen Referenten serviert wurden, bestand überall. Wer immer wollte, konnte bei der ADK einen Vortrag zur aktuellen Politik bestellen. Und das kostenlos. Der Kölner Historiker Karl-Heinz Ruffmann, der in der Bundeszentrale für politische Bildung arbeitete, hat die ADK damals selbst kennengelernt.
Von heute her kann man sich kaum vorstellen, dass die ADK Erfolg gehabt hat. Sie ging ja davon aus, dass sie in möglichst kleinen, überschaubaren Zirkeln mit geschulten Referenten über Vorträge und Diskussionen an ihre Zuhörer herankam, um sie dann hinterher auch noch beim Glas Bier und beim gemütlichen Beisammensein weiter zu infiltrieren.
Das Unternehmen nahm gewaltige Dimensionen an. In Rheinbach bei Bonn verfügte die ADK über eine eigene Rhetorikschule. Dort wurden Tausende von Besuchern durch die, Zitat, systematische Zusammenfassung in Rednerkursen darauf geschult, negierenden Einwänden gegen die Wiederbewaffnung zu begegnen. Erfolgsmeldungen lauteten so:
Alle Teilnehmer sind sofort einsatzbereit und sind einverstanden mit der Arbeit in ständischen Organisationen und überall, wo man sie auffordert, anzufangen.
Allein die Auflistung der Veranstaltungen für einen Monat des Jahres 1957 umfasste 40 DIN-A4-Seiten. Jede Zeile entsprach dabei einer Veranstaltung.
Mit einigem Erfolg versuchte die ADK, Journalisten als Meinungsmultiplikatoren einzuspannen. Gerade kleinere Zeitungen nahmen dankbar vorgefertigte Artikel an, wenn der Abdruck kostenfrei war. ADK-Mitglieder wurden zu Leserbriefkampagnen aufgefordert. Genauso streckte die ADK ihre Propagandafühler nach Schwerkranken in hessischen Tuberkuloseheimen aus. Der Präsident der TBC-Vereinigung war selbst ADK-Mitglied und hielt in den Sanatorien Vorträge gegen die, wie es hieß, einseitige SPD-Propaganda. Die ADK dachte sogar daran, Frauen zu beteiligen.
Es erscheint notwendig, dass auch Frauen hinzugezogen werden. Gerade von Frauen werden so viele Argumente gegen die Aufrüstung, die auf Ressentiments oder Sentiments beruhen, vorgebracht, auf die Männer weniger gut zu antworten in der Lage sind als Frauen selbst.
Nach eigenen Angaben verfügte die ADK über mehr als 100.000 Mitarbeiter im gesamten Bundesgebiet. Sie hatte Kontakt zu mehr als 700 Organisationen, angefangen von Soldatenverbänden über Landsmannschaften bis hin zu Studentenverbindungen, Kaninchenzucht, Kegel oder Schützenvereinen.
Diese Zahlen waren sicher zu hoch gegriffen. und dienten dazu, die eigene Bedeutung zu steigern. Und je bedeutender die ADK sich selbst darstellte, desto mehr Geld floss ihr aus der Staatskasse zu. Dennoch lassen die Zahlen erkennen, welche Größenordnung der Apparat der ADK annahm. Nach der Erinnerung von Kai-Uwe von Hassel wusste die Regierung dies zu schätzen.
Die Zusammenarbeit lief auf der Ebene Bundeskanzler und sein Staatssekretär Globke und dessen engste Mitarbeiter mit der Führung der ADK. Die waren im ständigen Kontakt. Einerseits erfuhr dabei die ADK, wie Gesamtpolitik aussieht mit all den Facetten, die man dabei kennen muss. Andererseits lieferte die ADK auch Stimmungsberichte an das Bundeskanzleramt, was draußen in der Bevölkerung an Sorgen umläuft. Das ist schon für die Meinungsbildung einer Regierung auch nicht ganz uninteressant. Man muss sich nicht damit nachrichten, aber man weiß dann, wo die Dinge liegen.
Gefährlich nahe rückte die ADK dabei an die Stelle eines halboffiziellen Überwachungsorgans. Die Namen unbequemer Zeitgenossen, von wirklichen oder angeblichen Verfassungsfeinden, reichte die Organisation weiter. Zumindest indirekte Kontakte zu den Geheimdiensten sind nachweisbar.
Hans-Edgar Jahn, der Mann an der Spitze der ADK, wäre alles andere als geeignet gewesen, als Lehrer im Fach Demokratie aufzutreten. Marion Gräfin Dönhoff weiß über Jahn.
Schlimm aber war das bei der ADK. Die war ja nicht von Lenz erfunden, sondern das war ein Mensch, der hieß Jahn. War ein ganz übler Typ, der war NSFO, also Nazi-Führungsoffizier gewesen in der Nazi-Zeit. War ein ziemlich frühes Parteimitglied und hatte alle möglichen auch antisemitischen Bücher geschrieben und Propagandaschriften. Also war ein sehr unerfreulicher Bursche. Aber da man ja von deren nicht recht was hörte, geschweige denn irgendwo lesen konnte, wie die organisiert war, ging das ein bisschen an der Öffentlichkeit vorbei.
Jahn personifizierte nicht nur den Antisemitismus der Nazizeit, sondern auch deren Antibolschewismus. An Jahn lässt sich dessen politische Bedeutung für die junge Bundesrepublik bestens studieren. 1943 hatte Jahn in seinem Buch »Der Steppensturm, der jüdisch-bolschewistische Imperialismus« geschrieben:
»Mit der Vernichtung des Bolschewismus wird der letzte große Versuch des Judentums nach Erringung der Weltherrschaft zerschlagen werden.«
Den schmutzigen NS-Antikommunismus durfte Jahn als geläuterter Demokrat in die Bundesrepublik übernehmen. 1947 forderte er:
Jeder Bauer hat einen Hof und jedes Dorf seine Feuerwehr. Wir brauchen gegen den bolschewistischen Imperialismus für Freiheit und Sicherheit auch Soldaten.
1957 wurde er im Bundestag zitiert. Er habe die Auseinandersetzung mit der Sowjetunion als unausbleiblich bezeichnet. Und weiter:
Die Sprache der Waffen ist der einzige Weg im Umgang mit der Sowjetunion.
Noch 1979 verlangte Jahn eine Entscheidung darüber, ob Europa
wie in den letzten zwei Jahrtausenden christlich-abendländisch oder sozialistisch, marxistisch, kommunistisch sein oder werden soll.
Und noch 1981 ordnete Jahn den deutschen Überfall auf die Sowjetunion als Präventivkrieg ein. Ein Geschichtsrevisionismus, den die neue Rechte auch heute wieder propagiert. Noch 1987 schrieb er in seinem Buch an Adenauers Seite, sein Berater erinnert sich, Willy Brandts Namen mit dem narzisstischen Zusatz alias Frahm. In der Arbeitsgemeinschaft demokratischer Kreise hörte sich Jahns Antikommunismus so an.
Die eine Hälfte unseres Erdteils ist schon zerstört worden durch die Tatsache der sowjetischen Vergewaltigung und der damit einhergehenden Ausrottung der schöpferischen Schichten der versklavten Völker. Das freie Europa ist kaum noch viel mehr als ein Brückenkopf der westlichen Zivilisation.
Der Schriftsteller und Publizist Ralph Giordano hat für diesen Antikommunismus einen eigenen Namen gefunden.
Diese Art von Antikommunismus habe ich den perversen Antikommunismus genannt. Ein Antikommunismus, die der alten Bundesrepublik immer bedroht hat. Und ich würde sagen, als ein Teil der politischen Rechten, als ein Teil des Rechtskonservatismus, als ein Teil des Nationalkonservatismus. Dieser perverse Antikommunismus hat nicht 1949 begonnen, auch nicht 1945, sondern ich denke, dass es ihn schon vorher gab. Gleich von 1917 an. Er hat die politische Atmosphäre in der Weimarer Republik mitbestimmt, aber dann ist er durch das Fegefeuer des Nationalsozialismus gegangen, eine ganz besonders deutsch-spezifische Form.
Das Motto lautete, bevor jemand anfange, an der NS-Vergangenheit herumzumäkeln, solle er sich erst einmal dem neuen Totalitarismus auf deutschem Boden entgegenstellen. Die Konsequenz daraus?
Der Antikommunismus hatte eine ganz entscheidende Funktion, nämlich auch bei der Verdrängung und Verleugnung der Nazi-Vergangenheit. Ich denke, ohne den Kalten Krieg wäre es so einfach nicht gegangen. Und im Kalten Krieg war der Kommunismus, der Antikommunismus war das ideologische Rückgrat mit fürchterlichen Folgen. Denn es gab nur allzu viele Leute, die dann also gesagt haben, in diesem Punkt hat Hitler also recht gehabt, was sein Antibolschewismus anbetraf. Hinter diesem Schutzschild hat ja eine ungeheure Täterentstrafung stattgefunden. Und unglaublicherweise, alles im Schutze dieses perversen Antikommunismus, ist es so gewesen, dass die Funktionselite aus Wirtschaft, Bürokratie und auch Generalität bis in die 70er Jahre personell nahezu identisch war mit der Funktionselite unter Hitler. Ich gehe so weit zu sagen, dass dies ein kriminelles, ideologisches und politisches Instrument gewesen ist, das seinen ganz entscheidenden Anteil dabei hatte, dass nicht aufgearbeitet wurde, dass Demokratieverständnis blockiert wurde und dass die Schwierigkeiten, mit denen die Bundesrepublik in der Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus zu kämpfen hatte, ganz ursächlich auf diesen perversen Antikommunismus zurückzuführen ist. Man kann seine negative Bedeutung und Rolle gar nicht überschätzen.
Die Verdrängung der Vergangenheit war die eine Seite des perversen Antikommunismus. Die andere Seite betraf die Gegenwart. Gezielt wurde die Angst vor Moskau geschürt. Ein Antikommunismus nach ADK-Muster verhinderte eine realistische Prüfung der sowjetischen Politik, sollte diese Prüfung sogar verhindern. Denn je stärker die Angst der Bevölkerung forciert werden konnte, desto eher war sie bereit, sich mit den Regierungszielen zu identifizieren.
So ließ sich mit dem Antikommunismus im Wortsinn Staat machen. Das provisorische Gebilde Bundesrepublik nahm Konturen an, indem es sich durch ein Anti abgrenzte. Der Historiker Ruffmann.
Es ist ganz sicher so, dass die große Integrationsideologie der frühen Bundesrepublik der Antikommunismus gewesen ist. Eine Integrationsideologie, die durchaus nicht von vornherein nur manipulierender Art war, weil das bewusste Erleben von Kriegsgefangenen, von Menschen in der SBZ, von Flüchtlingen, von dem, was sich realiter in der Welt des Spätstalinismus und danach vollzog, die Menschen ganz von selbst zu Gegnern des Kommunismus machte. Das, wo dieser durch Erleben hervorgebrachte Antikommunismus in das umschlug, was so gefährlich werden konnte und teilweise auch wurde, das war der Versuch einer fast Dämonisierung, eine Einteilung in Gut und Böse, Schwarz und Weiß und von daher eine unkritische Haltung den eigenen realen Problemen und Zuständen gegenüber.
Genau dieser Umgang mit den eigenen Problemen war es, der Linke, wie Ralf Giordano, bei den Kommunisten hielt. Giordano, der jüdischer Abstammung ist, entschied sich zunächst für die KPD, weil die Sowjets ihn vor den Nationalsozialisten gerettet hatten. Die Kommunisten waren die Feinde seiner Feinde und damit seine Freunde. Der perverse Antikommunismus aber erschwerte es ihm, sich aus stalinistischen Verstrickungen zu lösen.
Es war eine seltsame Periode, jedenfalls für einen Mann mit meiner Biografie, doch schon zerrissen von den Widersprüchen in der Partei, dann auf der anderen Seite durch den perversen Antikommunismus und seine Folgen doch sehr geprägt. Ich sah ja, was passierte, also der kollektiven Endstrafung der Nazitäter. Das ist etwas gewesen, was mich dann auch bei der Partei gehalten hat.
Was aber passierte mit jenen, die zwar gegen den Wiederaufrüstungskurs der Bundesregierung, aber doch keine Kommunisten waren? Im Kalten Krieg gab es nur Freund oder Feind. Der Kalte Krieg wurde in die Innenpolitik verlängert. Nur deshalb konnte Franz Josef Strauß allen Gegnern der Regierungspolitik entgegenhalten:
Wem es bei uns hier im Bundesgebiet nicht passt, der kann ja hinübergehen in die Sowjetzone.
Das war kein leerer Spruch. Das war eine folgenreiche Klassifizierung aller Andersdenkenden. Der hessische Kirchenpräsident Martin Niemöller etwa galt bei der ADK in den 50er Jahren als trojanisches Pferd des Ostens. Gustav Heinemann wurde in vertraulichen Berichten zu den antidemokratischen Kräften gezählt.
Eine kuriose Verkürzung des Demokratiebegriffs wird für die Ära Adenauer deutlich. Demokratiekonform war nur, was die von der Christlich-Demokratischen Union geführte Regierung wollte. Alles andere stand fast zwangsläufig außerhalb der Verfassung. Heinemann erkannte dies selbst.
Vorspann der Adenauerschen Rüstungspolitik ist wieder einmal eine Mobilisierung des Antikommunismus mit weltanschaulicher und zwar christlicher Verbrämung bis hinein in eine Kreuzzugs- und Erlösungsstimmung, die sich schon längst nicht mehr scheut, jeden des Kommunismus zu verdächtigen, der vor diesem Weg warnt.
Und Martin Niemöller schrieb an die ADK-Zentrale:
Sie nennen sich Arbeitsgemeinschaft demokratischer Kreise. Ich weiß nicht, woraus diese Arbeitsgemeinschaft besteht. Ich muss indessen annehmen, dass Sie lediglich eine Tarnorganisation der Regierung in Bonn darstellen, von der Sie vermutlich auch das Geld für Ihre weitgreifende Propaganda erhalten. Wenn Sie aber das Wort demokratisch nicht restlos um jeden Kredit bringen wollen, möchte ich Ihnen dringend empfehlen, die Überzeugungen anderer zu achten und nicht in dieser Weise in den Schmutz zu ziehen. Sie graben sich damit selbst das Grab, falls Sie nicht nur getarnte Faschisten sind.
Es war kein Zufall, dass sich besonders eine ganz bestimmte Gruppe von der Arbeitsgemeinschaft demokratischer Kreise angezogen fühlte. Eine Gruppe, die schon einmal mit Waffengewalt gegen den Todfeind Bolschewismus gekämpft hatte, die ehemaligen Berufssoldaten. Sie fühlten sich wohl bei einer Organisation, die als Eintrittskarte nur zwei Bedingungen stellte: die Wiederbewaffnung zu bejahen und den Kommunismus zu verteufeln.
Ein Bericht des Bundespresseamtes über eine ADK-Sondertagung des Jahres 1954 gibt Auskunft über die ADK-Zusammensetzung.
Es überwog das militärische Element bei weitem alle anderen Gruppen. Anwesend waren die Generale Unrein von Marnitz, Gutzeit, Blumentritt, Nielsen von Sänger und Etterlin, die Admirale Wagner und Hennecke und eine große Zahl von Obristen und Dienstgraden. Wie mir von Mitarbeitern der ADK erklärt wurde, ist dieser Umstand darauf zurückzuführen, dass zwischen der ADK und den Soldatenverbänden, besonders dem Verband Deutscher Soldaten, enge Beziehungen bestehen und sehr viele Mitarbeiter der ADK gerade aus diesen Organisationen stammen. Die große Zahl der höheren Dienstgrade wurde mir von der Organisationsleitung damit erklärt, dass man bei dieser Tagung auf ein entsprechend hohes Niveau Wert gelegt habe. Die parlamentarische Opposition war nicht eingeladen worden.
Die Gruppe der ehemaligen Militärs barg gefährlichen sozialpolitischen Sprengstoff. Bis 1945 hatten die Berufssoldaten eine Elitestellung inne. Nun standen sie gedemütigt im politischen Abseits. Die Gefahr einer Radikalisierung, eines Abdriftens in den Rechtsradikalismus drohte. Gerade die Soldaten aber waren als Fachleute notwendig für den Aufbau einer neuen Armee. Gerade sie sahen aber keinen Grund, den neuen Staat zu unterstützen.
Die Bundesregierung verfolgte deshalb einen gezielten Integrationskurs gegenüber den politisch fragwürdigen Soldaten. Auch aus dieser Perspektive hatte die ADK Bedeutung. Sie band die ehemaligen Soldaten an sich und sorgte so dafür, dass sich diese an den neuen Staat gewöhnten. Selbst wenn die Soldaten dadurch nicht zu Demokraten wurden, war doch eines sichergestellt: Solange sie sich in der ADK betätigten, unternahmen sie wenigstens nichts gegen den Staat.
Anders als es die Arbeitsgemeinschaft demokratischer Kreise selbst hätte verstanden wissen wollen, stabilisierte sie also tatsächlich den neuen Staat. Sie wirkte als Integrationsklammer für die eigene Klientel.
Der Preis dafür war nach Ansicht von Ralf Giordano hoch. Die ADK trug ihren Teil dazu bei.
Dass die Rehumanisierung der damaligen Deutschen verhindert wurde und dass die Kontinuität dessen, was die Nazis und vorher schon der Deutschnationalismus in die Herzen und Hirne der Menschen gesenkt hat, dass das prolongiert wurde, konserviert wurde, aufbewahrt wurde. Und insofern würde ich sagen, dass der Beitritt der Bundesrepublik zur NATO, so viele gute Gründe man vielleicht also anführen kann, in Bezug auf die Rehumanisierung der Deutschen eine verheerende Wirkung gehabt hat.
Die liberale Demokratie westlichen Zuschnitts konnte mit der ADK nicht geprobt werden. Im Gegenteil. Der Historiker Karl-Heinz Ruffmann.
Für die ADK hieß Antikommunismus Kampf gegen alles, was nicht konservativ, nicht wehrwillig und Bereitschaft hieß und was in irgendeiner Form sozialistisch angekränkelt erschien. Insofern hat die ADK es auch nie versäumt, den Begriff Sozialismus in einem so umfassenden Sinne zu gebrauchen, dass dabei der Sozialismus marxistisch-leninistischen Zuschnitts und der demokratische Sozialismus in einen Topf geworfen werden konnten. Derartige Dinge waren ja damals in der deutschen bundesrepublikanischen Gesellschaft ohnehin nicht so selten. Man denke an entsprechende Leitsätze, die der Bundeskanzler Konrad Adenauer selbst von sich gab, wenn die Augenblicke der Wahlkämpfe kamen. Er hat ganz eindeutig 1957 im Wahlkampf gesagt, auch schon 1953, dass praktisch Sozialismus wählen und Freiheit wählen heißt. Und ich glaube schon, dass die ADK in diesem Sinne die Aufgabe des Bundeskanzlers sehr gut erfüllt hat. Der Unterschied scheint mir nur darin zu bestehen, dass Konrad Adenauer an so etwas als großartigen Wahlspot glaubte, aber nicht innerlich davon überzeugt war, während die ADK und ein Teil ihrer Referenten fest eingewurzelt in solchen Grundauffassungen lebten und danach handelten.
So feine Unterscheidungen erreichten die Öffentlichkeit nicht. Ralf Giordano.
Links war ja ein Schreckenswort. Es war ja ein Schimpfwort. Und infolgedessen kann man sagen, dass die ungeheuren Wahlerfolge, die die Konservativen in den ersten Legislaturperioden hatten, natürlich unmittelbar damit zusammenhängt, dass die Führung der konservativen Parteien eben immer mit dem Schreckgespenst, also des Kommunismus, operierten und den perversen Antikommunismus schürten und da selbstverständlich also auch Freiheiten einengte, indem Gruppen, die man links nennen könnte, aber die meines Erachtens in keiner Weise staatsgefährdend waren, weder von ihren Absichten noch von ihrer Kraft her. Und das war eine hysterische Periode. Man überlege sich einmal diese Perversität, die in der faktischen Geschichte der alten Bundesrepublik existierte. Der Lokführer, der DKP verdächtig war, der wurde entfernt. Aber Globke, der Kommentator der Nürnberger Rassengesetze, die erste Stufe in das Inferno der Gaskammer, der wurde Adenauers Staatssekretär, der Schöpfer der Staatskanzlei und überhaupt der Intimus Konrad Adenauers.
Kein Wunder, dass sich Konrad Adenauer 1963 bei seinem Rücktritt als Kanzler ans Rednerpult seiner Adenauer-Legion begab, um sich zu bedanken.
Ohne Ihre Mitarbeit, das möchte ich auch vor der ganzen deutschen Öffentlichkeit sehr nachdrücklich sagen, wären die Erfolge für Deutschland nicht möglich gewesen. Das, was Sie geleistet haben und was Sie hoffentlich auch weiter in Zukunft leisten werden, ist bestimmend gewesen für alles, was im Laufe dieser Jahre erreicht worden ist, für unser gemeinsames Vaterland, für Deutschland.
Welche Chancen in seiner Regierungszeit verpasst wurden, daran erinnerte der Kanzler nicht. Die Publizistin Dönhoff.
Man kann nicht von einem Verlust von Demokratie in dieser Zeit sprechen, weil die Demokratie ja erst etabliert werden musste. Wir kamen ja doch aus einem totalitären Regime. Nur denke ich, dass der Adenauer ein paar ganz wichtige Zäsuren vollkommen verpasst hat. Den Tod Stalins im März 1953, das war natürlich ein Fall, wo man sich überlegen müsste, können wir nicht neu ansetzen, neue Politik machen. Und das Zweite war der 20. Parteitag 1956. Ich habe an beiden Daten damals genau das gesagt, was ich jetzt sage, dass das der Moment gewesen wäre, wo man was hätte machen müssen. Und er hat eben nichts gemacht beim Tode von Stalin, nichts gemacht nach dem 20. Parteitag, sondern hatte immer weiter rüsten, starke Politik. Das war das Einzige.
Für Hans-Edgar Jahn bedeutete die 1966 von der SPD betriebene Auflösung der ADK eine Katastrophe, die tiefe Verbitterung auslöste. Noch in seinem Buch von 1987 heißt es:
Die menschliche Seite dieses Verrats hat den Mitarbeitern und Mitstreitern, denen die CDU einiges zu verdanken hatte, kann nur angeleuchtet werden.
Aber hätte seine Organisation 1966 unter den veränderten politischen Koordinaten überhaupt noch eine Überlebenschance gehabt, selbst wenn die SPD nicht ihr Ende gefordert hätte?
Die ADK hat gewirkt und gelebt bis zur Großen Koalition. Und dass also die erste Bedingung sein würde der neuen Regierung, weg mit denen, das war klar. Und das ist auch gelungen und war auch nötig. Es hätte sowieso sich nicht mehr halten können. Denn nachdem 3 Jahre später Willy Brandt die neue Regierung führte als Kanzler, bis dato war er ja nur Außenminister gewesen, war er der Erste, der von 2 deutschen Staaten gesprochen hat, die zwar nicht einander gleich sind, aber die existieren. Also es wäre überhaupt gar kein Raum gewesen für diese wirklich dumme Propaganda, denn nun handelt es sich ja darum zu versuchen, ob man durch Entspannung, hat ja lang genug gedauert, eben doch zu den eigentlichen Zielen, die die meisten Bürger hatten, nämlich Wiedervereinigung, kommen würde.
Mit der Arbeitsgemeinschaft demokratischer Kreise verschwand eine Organisation, die das Wort Demokratie zwar im Titel führte, doch deren Arbeit dieser Bezeichnung Hohn sprach. Schlimmer noch. Die politische Macht in der Bundesrepublik bediente sich eines gigantischen Tarnapparates, der scheinbar auf Partizipation, tatsächlich aber auf versteckte Indoktrination setzte. Eine obrigkeitsgläubige Bevölkerung wurde gezielt einer verdeckten Propaganda ausgesetzt. Letztlich hatte die ADK die Aufgabe eines sozialen Reglementierungs- und Diffamierungsinstruments. Als Ausgeburt des Kalten Krieges war ihr genetisches Material bereits im Nationalsozialismus herangezüchtet worden, der perverse Antikommunismus.
Bezeichnend für das Minus an Demokratie im neuen deutschen Staat war, dass die ADK sich nicht einer öffentlichen Kritik geschlagen geben musste. Ihr Ende war eben nicht die schlüssige Konsequenz eines demokratischen Reinigungsprozesses. Sie wurde von der CDU als Hindernis bei der Machterhaltung geopfert. Der Zeitpunkt der Auflösung mutet an wie eine ironische Laune der Geschichte. Als Konrad Adenauer im April 1967 starb, wurde anderenorts gerade der politische Tod seiner Adenauer-Legion besiegelt.
Sie hörten die Adenauer-Legion, Rüstungspsychologie und Demokratiedefizite, die Arbeitsgemeinschaft demokratischer Kreise, ADK, ein Feature von Stefan Stosch. Es sprachen Susanne Fluri, Marianne Roger, Hans-Gerd Kilbinger, Werner Rundshagen und Hendrik Sticker. Ton und Technik Karl-Heinz Stevens und Elvira Klesen-Wolf. Regie Peter Behrensen.
Eine Produktion des Deutschlandfunks 1993. Die Redaktion damals hatte Heinz Klunker.